Ja, eigentlich habe ich gedacht, zur Taufe passt eigentlich ein ganz anderer Predigttext mit der Freude darüber, dass Menschen ein fröhliches Ja zu Christus gefunden haben und der Freude der Gemeinde, dass diese Gnadenzeit bis heute gilt. Das, was im Wochenspruch und auch dann im Predigttext aber thematisiert wird, hat uns doch ein wenig eingeholt. Wir haben einen Anruf oder eine E-Mail eigentlich bekommen, die ich dann noch an einige weitergeleitet habe, dass hier in Mühleheim, Eppinghofen wahrscheinlich eine ganze Reihe von Flüchtlingen ankommen wird. Wir werden wahrscheinlich in der Schillerstraße ein Asylantenheim bekommen mit 28 Wohneinheiten, wahrscheinlich mit etwa 70 bis 80 Asylanten. Insgesamt ist geplant gewesen oder angedacht gewesen, dass Mühleheim 1200 Flüchtlinge zugewiesen bekommt. Wahrscheinlich wird es sich bis Jahresende verdoppelt haben, sodass wir ernsthaft überlegen müssen, an der Stelle mitzuhelfen. Nun haben wir hier vor Ort in Eppinghofen eine Ökumene, die sehr funktionstüchtig ist und sehr brüderlich miteinander umgeht. Wir haben uns kurz geschlossen und haben gesagt, dass wir als Kirchen hier vor Ort tätig werden wollen, nicht jede einzeln, sondern miteinander. Und es wird wahrscheinlich hier für uns in Eppinghofen einen Aktionskreis Flüchtlingsarbeit in Eppinghofen geben, wo dann koordiniert wird, dass wir Spenden sammeln, das heißt also Kleidungsstücke, dass wir Möbel versuchen zusammenzutragen und weiterzureichen, dass wir versuchen Deutschkurse anzubieten und so weiter und so weiter. Dann ist diese Entscheidung in mir gereift, dass ich wohl doch diesen Predigttext nehmen sollte. Und dann gestern Nachmittag hat noch jemand angerufen und gesagt, er wäre jetzt im Kontakt mit einer syrischen Kirche. Und sie haben zurzeit etwa 20 junge Frauen aus der IS frei bekommen können. Die hängen aber noch irgendwo fest. Das liegt an bestimmten Formalitäten, die vor Ort in den Ländern so gehandhabt werden, dass manchmal die Christen nicht die Ersten sind, die rausgelassen werden und so weiter und so weiter. Die werden aber kommen. Und er fragte, wo werden wir die dann unterbringen können? Die kann man wahrscheinlich nicht einfach so in irgendwelchen Asylantenheimen unterbringen, sondern die muss man ein wenig in die Familien möglicherweise aufnehmen. Was das für uns heißt, wissen wir noch nicht. Aber wir spüren und merken, dass wir da dran sind. Und dieser Wochenspruch und dann auch der Predigttext, die führen uns dahin, die fordern uns auf, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt. Und die syrischen Brüder sind im Moment sicherlich diejenigen, die sich am geringsten vorkommen, am stärksten getreten werden und aus ihren Heimatländern und Dörfern und Kirchen vertrieben werden. Was wir da tun und wie wir es machen, wissen wir noch nicht. Dass wir im Miteinander der Kirchen hier in diesem Stadtteil tätig werden wollen, das ist klar. Stürum hat sein Asylantenheim, Dümpten hat sein Asylantenheim mittlerweile und wir werden in kürzerer Zeit dann hier in Eppinghofen ähnliche Situation in der Schillerstraße haben, also da, wo du, Elli, wohnst und Geschwister Neef und so weiter. Also das heißt, mitten in unserem Stadtteil und wir werden uns überlegen müssen, wie wir damit zurechtkommen und was wir tun wollen. Ich möchte mit euch diesen Predigttext lesen, den ich eigentlich zur Seite legen wollte, aber der mich dann doch eingeholt hat. Und ich hoffe, es geht euch ähnlich. Ich lese ihn aus Lukas 10, ab Vers 25. Da stand doch ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Nebenbei, das haben wir in den letzten Predigttexten immer wieder behandelt und thematisiert. Immer wieder sind diejenigen, die besonders im Wort Gottes sich auskennen, diejenigen, die streitsüchtig sind, alles besser wissen und Jesus hier eine Falle stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich denn tun, um ins ewige Leben zu kommen, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus, ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen, ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie, dann hob er ihn auf, sein Reittier, brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt noch 2 Silberstücke und bat ihn, pflege du den Mann gesund, sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Unter die Räuber gefallen. Unter die Räuber gefallen, ausgeraubt, zusammengeschlagen, halbtot liegen gelassen. Das ist die Situation, die wir mehr und mehr haben, sowohl in Afrika als auch in Vorderasien. Und wir wissen uns dem nicht zu erwehren. Natürlich können wir in Deutschland nicht die halbe Welt retten. Das geht nicht. Und für die Viertel oder wie auch immer viel Welt sorgen. Dafür reichen unsere Kräfte wahrscheinlich wirklich nicht aus. Und doch, Jesus hat mehrfach mit den Pharisäern gestritten. Immer wieder kamen sie auf ihn zu und haben diese oder jene theologische Falle gestellt. Was muss ich tun, um ins ewige Leben oder das ewige Leben zu haben oder ins ewige Leben zu kommen? Ja, das hat natürlich auch mit Taufe zu tun. Das ist eigentlich auch die Frage, die in Apostelgeschichte 2 steht, nach der Pfingstpredigt. Und was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Bekehrt euch, lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen des Herrn Jesus. So wird er und zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was sollen wir tun? Das heißt, die Frage nach dem ewigen Leben ist für uns ja eigentlich geklärt. Wir würden sagen, und das sage ich auch bei jeder Taufe, und heute möchte ich das auch euch mitteilen, unser ewiges Leben, die Frage nach dem ewigen Leben ist geklärt. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden, und jeder, der mit ihm verbunden ist, der hat ewiges Leben, weil Jesus ewiges Leben gibt. Das heißt also, diese Frage, die den Pharisäer und diesen, nicht nur diesen Pharisäer oder Schriftgelehrten bewegt hat, sondern viele. Markus 12 ist ja eine ähnliche Geschichte. Da kommt auch ein Pharisäer auf ihn zu und fragt, was muss ich tun? Und dort scheint es so zu sein in Markus 12, dass dieser Pharisäer von ganzem Herzen das fragt, was muss ich tun? Weil er spürt, sein Leben reicht nicht aus. Und Jesus antwortet dann genauso mit diesem Schema Israel, was hier in diesem Predigtext dieser Pharisäer nennt. Und in Markus 12 jubelt der andere und sagt, jawohl, recht hast du gesprochen, genau das ist es, jawohl, darum wollen wir Gott die Ehre geben. Und hier sagt dieser Pharisäer, na, wer ist denn nun mein Nächster? Die Frage nach dem ewigen Leben scheint damals die Menschen schon auch sehr bewegt zu haben. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und diese Frage bewegt manchen Moslem natürlich auch. Und sie beantworten das manchmal mit einem Bombengürtel. Wenn ich als Märtyrer sterbe, dann komme ich in den Himmel. Und dann kommt das mit den Jungfrauen und all diesen Dingen, die man da dann kriegen soll. Was muss ich tun, um in das ewige Leben und in den Himmel zu kommen? Diese Frage scheint uns zu bewegen. Was muss ich tun? Was muss ich auf den Tisch legen? Was muss ich an frommen Taten tun oder an besonders intensiven Taten tun? Wir als Christen müssten sagen, du brauchst nichts zu tun, du musst das, was Jesus getan hat, annehmen. Er ist für dich durch den Tod gegangen. Du musst nicht andere Leute in den Tod schicken, sondern Jesus ist in den Tod gegangen und hindurchgegangen. Er ist auferstanden, er lebt. Du hast Verbindung mit einem, der lebendig ist und musst nicht andere Leute noch in den Tod schicken, um meinen Gott wohlgefällig zu leben. Was ist das für eine Frage? Wie komme ich in den Himmel? Der Pharisäer fragt das, was muss ich tun? Dies und jenes, ich spüre, dass meine frommen Taten irgendwie nicht ausreichen. Hast du noch irgendeine fromme Tat, die ich noch tun könnte? Jesus hat für uns alles getan. Wir könnten vielleicht fragen, wir kommen in den Himmel, wie müssten wir jetzt noch auf der Erde leben? Wie müsste jetzt denn unser Leben auf der Erde jetzt, wie müsste das denn aussehen? Wir sind Kandidaten des Himmels, wie sieht denn das Leben auf der Erde jetzt aus? Nicht das Tun, damit ich mir damit das Eintrittsrecht in den Himmel erkaufe, sondern ich weiß, dass ich bei Jesus sein werde in seiner Ewigkeit. Wie kann ich denn jetzt hier vor Ort glaubhaft leben? Und dann wird für uns die Frage nach dem, was wir für unsere Mitmenschen tun, eine ganze Sache. Es geht nicht darum, Pharisäer waren ja Abgesonderte, die mit dem Unheiligen nichts zu tun haben wollten, die ja an ihren Tisch Leute eingeladen haben, die genauso heilig sind wie sie und andere nicht mal berührt haben, weil sie sich sonst daran meinten, zu verunreinigen. Pharisäer, Abgesonderte, sie wollten für Gott ganz heilig sein und haben andere nicht mal angerührt. Jesus geht auf diese Schiene überhaupt gar nicht ein. Man kann als Schriftgelehrter wohl gut über das Thema Himmel und fromme Taten theologisieren. Was müsste man wohl tun? Dies und jenes und hier und da. Welche Bibelstellen müsste man dann kennen? Welche Dogmatik müsste man auswendig herbeisagen? Muss man das Vaterunser vor der Taufe können oder nicht? All diese Dinge, man kann sehr gut damit theologisch sich und andere streiten. Jesus antwortet mit einer Zufallsbegegnung. Er theologisiert nicht. Er nennt nicht irgendwelche Schriftstellen oder er geht nicht, lass uns mal die Bibel aufschlagen oder irgend sowas. Er antwortet mit einer Zufallsbegegnung. Mit einer Alltagsbegegnung, da geht doch jemand von Jerusalem nach Jericho. Ja, meine Zeit ist Pilgerstrecke, da gehen viele. Ja, richtig. Da geht einer von Jerusalem nach Jericho, zwei große Städte, da gehen Leute hin und her. Ja, selbstverständlich, auch die Römer sind da hin und her gelaufen. Das ist Alltag. Jesus antwortet auf eine theologische Frage mit einer alltagsmäßigen Praxis. Da geht doch jemand von Jerusalem nach Jericho. So ist das mit dem ewigen Leben. Ohne Alltag klärt sich das nicht. Die Frage, die du theologisch, wie komme ich in den Himmel, stellst, die muss ich im Alltag bewahrheiten. Nicht, weil du damit in den Himmel kommst, sondern weil dein Glaube Realität werden möchte in deinem Leben. Glaube muss Realität werden in meinem Leben. Apostelgeschichte 2 ist natürlich eine ähnliche Frage. Die Leute sind betroffen von der Predigt des Petrus und fragen, und was sollen wir jetzt tun? Was soll sich jetzt verändern? Und Petrus antwortet dann, ja, jeder soll sich bekehren, wendet euch zu Jesus hin, lasse sich taufen auf dessen Namen, auf Jesu Namen, zur Vergebung der Sünden, damit ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommt. Und interessanterweise, dann wird der Alltag der Gemeinde beschrieben, Alltag. Glaube muss alltagstauglich sein. Wir können uns nicht als Gemeinde am Sonntag in ein frommes Nest hier oben zurückziehen, in unser Obergemach. Und unten stampft das böse Leben, die Welt. an der wir uns nicht verunreinigen. Denn wer weiß, was so 20 Frauen mitbringen, die aus dem IS freigekommen sind, ob die, möchte man ja nicht berühren vielleicht, wer weiß, was die erlebt haben, und die können gar kein Deutsch, Englisch können die auch nicht. Wer möchte die schon bei sich zu Hause haben? Wenn Gott uns solche Situationen in unseren Alltag hineinspült, da geht doch jemand von Eppinghofen nach Stürum. Und da wohnen Leute, die können nicht mal unsere Sprache, sind zusammengeschlagen worden und noch viel mehr. Und er lud ihn auf seinen Esel und er bezahlte mit seinem Geld und er sagte zum Wirt, wenn du nicht, dann nimm du von meinem Geld, ich zahle dir, wenn du zu wenig hast, dann auch beim nächsten Mal von meinem Geld noch nicht. Das ist ja eine Unterstreichung in diesem Text. Da kann jemand nicht sagen, ah, habe ich mit Syrien zu tun. Nie da gewesen, weiß gar nicht, wo das liegt, Hauptstadt kenne ich auch nicht. Damaskus kommt vor in der Bibel. Paulus ist da zum Glauben gekommen. So weit ist das theologisch gar nicht entfernt, Syrien. Praxis. Jesus antwortet mit einer Zufallsbegegnung. Natürlich kann man sagen, der Priester, der zunächst einmal ihm begegnet, um seinen Dienst am Tempel zu machen, darf er nicht mit Blut oder mit solchen Sachen in Berührung kommen, sonst ist er für seinen Dienst, den er da im Tempel zu tun hat, out. Eine Woche etwa hat er Dienst zu tun, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger. Er musste heilig sein, damit er die heiligen Taten am Tempel tun durfte. Das heißt, er durfte so jemanden gar nicht berühren. Er kann vorbeigehen und sagen, rühr mich nicht an, rühr mich nicht an, und muss dann nach Jerusalem gehen zu seinem Dienst. Wer jetzt aber genau in die Luther-Übersetzung, ich habe hier die Hoffnung für alle, die manchmal ein bisschen oberflächlich ist, genommen, im Luther wird es übersetzt, er geht von Jerusalem nach Jericho. Das heißt, er hat seinen Dienst zu Ende. Das mit dem Thema Heiligkeit ist für ihn abgegessen, ausgegessen. Er hätte jetzt Zeit, er hat jetzt frei. Er möchte natürlich zu Frau und Kindern seinen Alltag und hatte immer nur im Tempel, das war schon, jetzt freue ich mich auf meine Frau. Und natürlich, und da liegt so einer mal eine Zeit nochmal, kommen doch andere noch vorbei. Warum muss ich, ausgerechnet ich, mich um diesen da kümmern? Das ist Alltag, so begegnet uns das. Was muss ich tun, um in den ewigen Himmel zu kommen? Man möchte manchmal vielleicht einen Bombengürtel sich um den Bauch und alles in die Luft jagen und so weiter, kommt man aber nicht für den Himmel. Da kommt man, wer weiß wohin, aber nicht dahin. Er geht von Jerusalem nach Jericho. Im Text wird es ausdrücklich unterstrichen. Manchmal sind wir genauso unterwegs. Eigentlich hätten wir frei. Eigentlich hätten wir die Möglichkeit. Aber wir gehen dran vorbei. Beim Leviten wird gesagt, er macht einen großen Bogen um ihn. Dass Jesus dann sagt, und dann kommt einer der verachteten Samariter vorbei und der handelt an ihm als Gerechter. Wer ist wohl sein Nächster gewesen? Es geht nicht darum, dass wir mit frommen Taten in den Himmel kommen. Wenn das der Fall wäre, dann bräuchte jeder von uns irgendeine extreme Tat, um ganz sicher zu sein, um in den Himmel zu kommen. Diesen Weg hat Jesus für uns zugemacht. Wir brauchen keine frommen Taten, um das Thema Himmel zu klären. Das hat Jesus geklärt. Jesus ist gestorben. Wir verkündigen den, der für uns gestorben ist. Und mit der Taufe wird das deutlich gemacht. Der Täufling wird in das Wassergrab hineingelegt, so wie Paulus in Römer 6 das den Römern in der Gemeinde in Rom erklärt. So wie Jesus in das Grab gelegt wird, so wird der Täufling hineingelegt in das Wassergrab. Und wird sozusagen mit Jesus, mit Jesu Tod gleichgestaltet. Deswegen ist das mit dem Besprengen auf das Haupt und so weiter alles ein bisschen merkwürdig. Eigentlich ist das ein Hineinlegen in das Wassergrab. Und so sozusagen die Erde schlägt über dem Täufling zusammen, Grab zu Tod. Und dann wird er, jedenfalls meistens, die Täuflinge aus dem Wassergrab herausgeholt. Um deutlich zu machen, Jesus ist auferstanden. Wir verkündigen nicht einen Gestorbenen nur, sondern einen, der auferstanden ist. Und deswegen ist das Thema Ewigkeit und Himmel für uns geklärt. Das ist gegessen für uns. Das Thema Ewigkeit ist für uns erledigt. Jesus ist auferstanden. Der Täufling wird aus dem Wassergrab herausgeholt. Ein Täufling symbolisiert das in aller Öffentlichkeit. Ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist. Das ist die Predigt sozusagen jedes einzelnen Täuflings, der diesen Weg dann geht. Wir müssen also nichts mehr tun. Aber Glaube will Realität werden. Glaube will in unserem Alltag Realität werden. Da ging einer von Eppinghofen nach Stürum. Da lag einer auf seinem Wege. Und weil es am Sonntag war, machten sie mit ihrem Auto einen großen Bogen um ihn. Jeder von uns weiß, wo die Gustavstraße ist. Wir machen einen großen Bogen rum. Jeder weiß, wo die Eppinghofer Straße ist. Man macht am besten wirklich einen großen Bogen drum. Und in der Mellinghofer Straße und so weiter und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir uns mit frommen Taten etwas erkaufen. Aber es geht darum, dass Gott uns Menschen anvertraut, die Heimat brauchen, die ganz neu eingepflanzt werden müssen. Glaube, man kann nicht christlichen Glaube wie ein Pharisäer, wie ein Abgesonderter im Obergemach leben. Das geht nicht. Man kann nicht als Christ in irgendeinem Obergemach sich zurückziehen, heilig und fromm bleiben, unberührt von der bösen Welt. Jesus sendet uns mitten in die Welt hinein. Und das muss jeder vor sich und seinem Gewissen und seinem Herrn ausmachen. Wie weit gilt das für mich? Es geht nicht, dass wir über unsere Kräfte handeln. Sicherlich nicht. Wir können nicht die ganze Welt retten. Sicherlich nicht. Aber wenn sich die Flüchtlingszahlen verdoppeln und wir hier in Eppinghofen auch, so schreibt hier Michael Clemens, unser Flüchtlingsheim kriegen, dann sind wir wahrscheinlich wirklich dran zu helfen. Wie das aussehen wird, wir wissen es noch nicht. Aber kann man 20 Frauen, die aus dem IS freigekauft sind, wieder in ein Asylantenheim stecken, ohne Familie, mit vielen anderen zusammen? Manches, was zurzeit sich auftut in Deutschland, kann man eigentlich nicht, ohne zu handeln, ohne das zu verändern. Wir wollen uns mit den anderen Kirchen zusammenschließen. Einige sind schon auf dem Weg zu gucken, wo es geht. Michael Clemens schreibt in seinem Wort, was er uns geschickt hat, dass wir jetzt nicht eine eigene Kleiderkammer aufmachen sollten und nicht eine eigene. Da sollten wir uns an die bestehenden Strukturen in Mühlheim dranhängen. Wir müssen wahrscheinlich nicht das Rad neu erfinden, aber als Gemeinde da mit anderen Geschwistern tätig werden. Was sollen wir tun, liebe Brüder? Ja, natürlich, bekehre sich jeder und lasse sich taufen. Amen. Aber dann hört das Leben nicht auf, sondern dann fängt es eigentlich erst an. Für euch beide und für uns als Gemeinde. Amen.